Navi on Air, Episode 85, zwei Smartphone als Fahrradnavi.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich Thomas, servus.
Lange nicht gehört, lange nicht gesehen. Messen haben wir jetzt hinter uns. Was sagt denn die Szene zum Thema Smartphone oder GPS-Gerät?
Ja, die wichtigste Frage ist da wirklich, wo liegen die Vorteile, die Nachteile? Und dann gleich, wie schaut es denn mit einer guten Halterung aus? Also gerade wo ich jetzt aus Düsseldorf komme, da war die häufigste Frage dann doch in Richtung passende Handyhalterung.
Bei meinen Messevorträgen ist auch immer wieder zu hören, wir gehen eigentlich weitestgehend auf Smartphone, aber braucht man eigentlich eventuell ein zweites Smartphone zum Navigieren am Rad?
Ja, das ist eine gute Frage und ich würde da vorschlagen, nach dem Newsblock kümmern wir uns da ganz genau drum. Aber es hat sich ja auch ein bisschen was in der Szene getan. Und da würde ich sagen, schauen wir da erstmal, was denn die News seit der letzten Episode waren.
Ja, dann gehen wir doch mal in die heimischen Gefilde zu unseren Kollegen von Sigma. Da gibt es was zum Thema Karten.
Genau, von Sigma gibt's für alle ROX 12 Geräte ein Kartenupdate. Also passend zum Start in die Fahrradsaison kannst du jetzt kostenlos über das heimische WLAN neue Karten runterladen.
Und sind die so viel besser und genauer?
Ja, das ist immer das Thema mit den Kartenupdates. Also ich weiß ja auch nicht, wann diese Daten aus der OSM-Datenbank gezogen wurden. Mir sind jetzt auch bei der ersten Fahrt noch keine Neuheiten aufgefallen, aber das sind ja immer diese Kleinigkeiten, die da mit Kartenupdates gemacht werden.
Ich denke auch, man muss gar keine großen technischen Änderungen erwarten, aber die Wege sind aktualisiert worden und damit wird vermutlich auch dann der ein oder andere Weg besser navigierbar sein.
So ist es genau. Und ansonsten gilt immer noch der Spruch, die perfekte Karte gibt es auf dieser Welt nicht. Also auch die wird wieder ihre Fehler drin haben, weil sich seitdem schon wieder was getan hat.
Genau, so ist es.
Deutlich höhere Wellen hat eine kleine Funktion von Komoot geschlagen. Und zwar kannst du jetzt in Komoot dein Zuhause abspeichern.
Da poppte bei mir sofort der Gedanke auf, eigentlich will ich ja gar nicht allen Menschen mitteilen, wo mein Zuhause ist. Dann weiß ja jeder, dass da mein E-Bike steht und das hat ja schon den ein oder anderen Fahrraddiebstahl dann ausgelöst. Aber ich vermute mal, das muss man jetzt nicht unbedingt auch allen Usern mitteilen. Wie geht das jetzt?
Die Angst kann ich dir sofort nehmen. Die Zuhause-Adresse ist nur für dich persönlich sichtbar. Du kannst sie auch gar nicht öffentlich stellen. Das Ganze funktioniert leider im Moment erstmal nur am Desktop, also am Computer, nicht in der Komoot-App. Und da kannst du in die Einstellungen gehen und dann dein Zuhause hinzufügen. Also auf einer Karte kannst du die Adresse suchen und dann auch die Karte verschieben und so ein kleines Kreuzchen bei dir zu Hause ablegen. Und dann hast du eben deine Heimatadresse gespeichert. Und im Routenplaner kannst du dann einfach sagen, mach die Strecke von zu Hause oder nach zu Hause. Und so kannst du natürlich gerade bei der Planung von Touren, die von zu Hause aus starten sollen, deutlich schneller arbeiten.
Es gab doch in Komoot schon immer die Funktion gespeicherte Orte.
Ja, aber gespeicherte Orte waren nur Highlights und das war dann irgendwie so eine Seuche. Das heißt, Menschen haben rund um ihr Zuhause irgendwelche doofen, sinnlosen Highlights angelegt, nur um die dann als ihre Heimatadresse zu missbrauchen. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum ist es nicht in die App integriert worden?
Hast du eine Erklärung?
entweder war die Zeit aus für die Entwicklung. Also es gibt eigentlich keinen Grund, weil ich meine, auch bei mir im Video kamen ganz viele Kommentare, was das jetzt soll und ich habe gar keinen Computer mehr und gerade unterwegs brauche ich das doch, wenn ich irgendwo sage, so jetzt will ich nach Hause und selbst die Zuhause, das angelegte Zuhause kann ich unterwegs nicht aufrufen und das ist mir vollkommen unverständlich.
Ja, okay. Ich finde einen weiteren Schritt in Sachen Routing sehr interessant. Komoot sagt ja, wir berechnen Strecken von A nach B. Inzwischen hat Komoot wohl gemerkt, dass diese Themenwege, die ja von den Touristikern angelegt werden und auch von vielen Nutzern genauso nachverfolgt werden, dass die jetzt auch entscheidend sind für den Wunsch derjenigen, die jetzt von A nach B wollen. Und hat jetzt nach einiger Zeit, wo es mit den Wanderrouten anfing, auch die Fahrradrouten jetzt prioritär beim Routing bevorzugt. Das heißt, Komoot sagt jetzt in den News, da steht es auch drin, kann man nachlesen, liebe Nutzer, wenn ihr mit dem Fahrrad von A nach B wollt, schicken wir euch jetzt bevorzugt auf ausgeschilderten Routen.
Soweit die Information, die man eben nachlesen kann vom Marketing. Ich habe versucht, das ein bisschen nachzuvollziehen. Also ist natürlich immer sehr schwierig, weil man kann keinen direkten Vorher-Nachher-Vergleich einfach machen. Weil in dem Moment, wenn Komoot das System umgestellt hat, dann steht mir das alte nicht mehr zur Verfügung. Mag sein, dass es jetzt ein bisschen besser geworden ist. Aber es ist immer noch logischerweise eine Grenzgeschichte. Also wenn irgendwie der direkte Weg deutlich kürzer ist, dann wird Komoot trotzdem sich von diesen Themenrouten lösen und dann den direkten Weg vorschlagen.
Ja, also es ist schon sehr spannend. Ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert, witzigerweise auch kurz hintereinander auf Messepräsentationen, als es gerade umgeschaltet wurde. Also sprich, ich war in Hamburg auf der Messe, habe gesagt, ich möchte gerne von Hamburg nach Fehmarn. Und das war dann vor dieser Bevorzugung der Themenrouten. Und da kam eben raus, ich sag mal, auf 150 Kilometern wurde man da weitestgehend an klassifizierten Straßen lang geführt. Mhm. Und das konnte man dann eben auch sehen. Jetzt wird man doch deutlich besser auf beschilderten Strecken lang geführt. Das hat also funktioniert, aber man kann bei Komoot nicht auswählen, auf welcher Themenroute man geführt wird. Wenn die Strecke ausgeschildert ist, dann wird sie gewählt und da kommt genau das zum Tragen, was du eben erwähnt hast. Wenn also eine direktere Strecke auf einer anderen Themenroute langläuft, dann wird die ausgewählt als Streckenvorschlag bei Komoot. Und damit ist eine Funktion, die bislang den Landesradroutenplanern vorbehalten ist, sprich, ich möchte auf einer bestimmten Themenroute, beispielsweise der Wasserbogenroute von Aachen nach Köln geführt werden. Das ist bei Komoot nach wie vor nicht möglich.
Genau. Also, ja, ist halt nicht so, muss man mit leben oder man holt sich, wenn man genau weiß, welche Strecke man da nutzen möchte, holt sich diese Strecke von der offiziellen Stelle aus, importiert die in Komoot und plant das dann quasi etwas selbst noch auf dieser Strecke.
Ja, und Nutzer, dann wundert man sich, dass man immer wieder auf Situationen trifft, wo die Beschilderung des Radwegs dann nach links zeigt und meinetwegen dann Komoot nach rechts führt. Hängt aber in der Regel mit den OpenStreetMap-Daten zusammen und nicht mit dem, was Komoot-User dann gefahren sind, was viele auch meinen.
Klar. Am Ende kann man ganz viele Fehler in diesen Tools, egal ob jetzt Komoot, Locus Map oder Garmin auch, auf Fehler in der Karte zurückführen. Also ja, so ist es einfach.
Ja, und wie man die OpenStreetMap-Karte beeinflussen kann, Hinweise geben kann, verändern kann, das ist ein Riesenthema, vielleicht mal in der nächsten Episode. Aber wir haben ja als Hauptthema jetzt, sollte man das eigene Smartphone, das immer wichtiger wird, an den Lenker packen oder besser für 100 € einen zweiten Navi anschaffen, was genauso gut navigieren kann.
Genau. diese Frage habe ich mir eben auch gestellt, oder das ist dann so entstanden durch die letzten beiden Messen. Da habe ich dann mal so zusammengetragen, was ist denn wichtig und warum möchte man vielleicht nicht das eigene Hauptsmartphone an den Lenker bringen? Warum nicht ein Gerät speziell dafür nutzen, aber eben keinen Sigma, Wahoo oder Garmin nutzen, sondern für ähnliche Kosten oder günstiger das Ganze mit dem Smartphone machen und das dann wirklich dafür aber optimieren?
Der große Vorteil, warum ein Smartphone als Navi am Lenker genutzt wird, ist ja eigentlich, wie du schon sagtest, ein Gerät für alles. Jetzt müsste man sich das zweite Gerät anschaffen und natürlich soll das nicht so teuer sein. Reicht schon ein 100-Euro-Smartphone mit Android oder als iPhone? Was würdest du sagen?
Also erste Frage kann man natürlich machen, nehme ich irgendein altes Telefon oder was Neues, was Aktuelles? Wenn ich was Aktuelles nehme, ist eigentlich iPhone raus, weil selbst das billigste iPhone, keine Ahnung, im Moment 400 Euro, noch nicht so genau geguckt. Aber es ist also ganz schön teuer. Bleibt man also bei Android? Ich würde sagen, das ist gesetzt. Vor allen Dingen auch, weil es da die besseren Apps gibt. Also ich schaue da vor allen Dingen auf OSM End oder auch Locus Map, die komplett offline funktionieren. Insofern würde ich mal sagen, erster Punkt bleibt ganz klar Android-Betriebssystem.
Okay.
Danach habe ich eben nochmal weitergeguckt, was gibt's so für Kriterien, auf die man schauen muss. Und ganz viele Tests lassen sich ja extrem dazu aus, wie gut denn die Kamera ist. Und da würde ich sagen, kann man komplett vergessen, weil es ist ein Navi-Handy, du brauchst die Kamera nicht, weil gerade auch viele sagen dann, ich möchte zum Beispiel mein Smartphone nicht am Lenker haben. Weil wenn ich unterwegs was Tolles sehe zum Fotografieren, dann will ich das nicht abmachen und die Navi-App wieder beenden und, sondern ich ziehe einfach mein Handy aus der Tasche und mache ein Foto. Und das kannst du einfach weiterhin dann machen. Und das Navi-Handy bleibt wie ein Garmin Edge-Gerät einfach während des Fotografierens am Lenker. Fertig.
Ja, Speicher.
Speicher, ein guter Punkt, jawohl, ist eigentlich bei der Auswahl von Geräten, die ich mir angeguckt habe, gar nicht mehr so ein großes Thema. Also irgendwie 128, schlechtestenfalls 64 Gigabyte haben sie alle. Und die meisten haben dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze über Micro-SD-Karte zu erweitern. Also Speicher ist ganz easy.
Und Prozessor, ist dann auch die Geschwindigkeit des Kartenaufbaus und des Zoomens entsprechend gegeben?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich jetzt nicht alle Geräte testen können, aber in der aktuellen Mittelklasse sind die Prozessoren so gut, dass dieses Arbeiten mit den Karten vollkommen flüssig läuft. Also wir wollen ja hier keine High-End-Spiele auf dem Handy zocken. Und insofern würde ich sagen, ist das auch kein entscheidendes Kriterium.
Wie sieht's mit dem Bildschirm aus in der Sonne?
Das würde ich sagen, ist der ganz große Knackpunkt, weil wenn das Display zu dunkel ist, dann kannst du einfach in der prallen Sonne nicht sehen. Und da habe ich ganz viel Aufwand reingesteckt, um mir das anzugucken. Da ist ja dann immer dieser Wert der Nits ganz wichtig. Also Nits, die Größe für die Helligkeit, die ein Bildschirm eben abstrahlen kann. Und da sind auch riesige Unterschiede. Also da geht's irgendwie bei den ganz, ganz billigen Geräten. Wenn man überhaupt einen Wert findet mit 600 Nits los, geht dann in der Mittelklasse über 1200 und dann bis in die Richtung kurz vor 2000 Nits rein. Man muss dazu mal wissen, um das ein bisschen einordnen zu können, also moderne High-End-Telefone, also aktuelle iPhones oder Samsung Galaxy S-Geräte, die liegen bei knapp unter 2000 oder um die 2000 Nits. Mhm. da sagt auch schon die Erfahrung, dass die auch in der Sonne ganz gut funktionieren. Und insofern habe ich mir jetzt dann ein Gerät in diesem Video, wo ich das eben mal zeige, rausgesucht, was 1800 Nits bringt.
Wenn du jetzt sagst, Bildschirmhelligkeit, dann ist es ja auch immer mit Stromverbrauch verbunden. Das heißt, es ist ja nicht damit getan, dass das Smartphone hell genug ist, sondern das Display gerade bei der Navigation ist ja häufig an über lange Zeit. Das ist der große Stromverbraucher. Sind denn jetzt auch die Laufzeiten bei diesen Geräten inzwischen lang? Hält denn so ein Gerät eine ganze Tagestour durch?
Das wird zu testen sein. Da kann ich dir noch keine Erfahrungswerte sagen. Aber natürlich ist das ein Punkt, wo man mal hinschaut. Also einmal die reine Akkugröße. 5000 mAh, 10.000 mAh Akku, was es da gibt. Das ist schwierig, da in die richtig große Klasse zu kommen. Aber bei Stromgeschichte auch noch wichtig, wie kann ich es laden? Also zum Beispiel funktioniert dieses drahtlose QI-Laden oder brauche ich einen Stecker? Ich meine, dank EU sind ja heute die USB-C-Anschlüsse Standard. Also das ist das Mindeste. Auch da wieder die Frage, wie schnell kann das geladen werden? Also im Hinblick darauf, muss ich wirklich während der Fahrt laden oder wird das Teil so schnell geladen, dass ich bei jeder Pause, also Frühstückscappuccino, Mittagspause, Nachmittagskaffee, vielleicht das Telefon mal an die Steckdose oder an die Powerbank hängen und da schon mit entsprechender Ladeleistung innerhalb von diesen 10 Minuten Pause den Akku wieder so aufgeblasen habe, dass das weiter funktioniert, weil wir sollten im Hinterkopf behalten, dauernd den Stecker im Handy drin haben, ist jetzt am Fahrrad nicht optimal, weil dieses dauernde Gewackel, dafür sind die Stecker, diese USB-C-Stecker einfach nicht gebaut. Und ich hatte jetzt in Düsseldorf bei mir am Stand jemanden, dem es wirklich, ja, der Stecker hat sich gelöst auf Handyseite und damit war das Telefon dann kaputt.
Ja, das ist sowieso ein großes Thema und mir fällt dazu ein, vielleicht hast du auch auf der Düsseldorfer Messe die Kollegen von Sonn gesprochen. Im letzten Podcast haben wir ja gesprochen über den neuen Ladelux von Sonn und die haben sich ja bewusst nicht für einen Stecker entschlossen bei ihrem System, sondern für eine Magnetverbindung. Macht das jetzt in Zukunft wirklich Sinn? Ist das die bessere Lösung?
Hat mir eine Besucherin auch erzählt, dass sie so ein Magnetzwischenteil drin hat. Ja, mag auf den ersten Blick mal sein, weil du ein bisschen das trennen kannst. Am Ende hast du ja dann trotzdem, brauchst du eine stabile Verbindung, um den Strom hinzukriegen. Ich glaube, ich muss mir so ein Teil mal bestellen und kaufen und selber ausprobieren.
Ja, Sonderthema. Aber nochmal zur Akkugröße zurück. Das ist ja auch früher ein Merkmal gewesen von Outdoor-Smartphones, auch immer noch, dass man sagt, wir haben jetzt einen dicken Akku, damit wird auch das Smartphone größer und schwerer, also eigentlich nicht mehr so super geeignet für mal eben in die Hosentasche und auch am Lenker ist ein großes, ein schweres Smartphone ja nicht so ganz toll aufgrund der Masse. Deswegen auch nochmal die Frage, ist es eigentlich wirklich wichtig, auf eine Akkugröße zu achten oder aber vielmehr auf eine Effizienz, eine bessere Verwertung von der Akkukapazität? Und mir fällt in dem Sinne natürlich auch Garmin ein, aber auch Samsung, wo man jetzt bei den neuen Smartwatches jetzt deutlich effizientere Energieumsetzung hat. Also sprich, darum geht es ja schließlich, nicht einen großen Akku zu haben, sondern eine längere Laufzeit auf dem Gerät. Ist da bei diesen Smartphones, über die wir jetzt sprechen, was passiert?
Nee, weil dafür sind sie halt nicht gebaut. Und ich meine, du willst auf der einen Seite das super helle Display, um es ablesen zu können. Helligkeit kostet nun mal Energie. Du möchtest die Rechenpower haben, damit du schnell und präzise umrechnen kannst. Auch das kostet Akkukapazität. Da spart ja zum Beispiel Garmin ganz viel. auch bei der Beleuchtung. Und insofern ist es natürlich alles wünschenswert, möglichst großen Akku, möglichst lange Haltbarkeit. Den Punkt der Haltbarkeit zu beeinflussen, ist maximal schwer. Die Akkugröße zu wählen, habe ich jetzt mal ein bisschen hinten angestellt. Also ich habe die Priorität deutlich mehr in Richtung helles Display gelegt und sage dann, okay, also mit dem internen Akku komme ich vielleicht einen halben Tag aus. Das werde ich noch austesten müssen, was es in der Wirklichkeit dann ist. Und ansonsten konzentriere ich mich eher auf eine Stromversorgung unterwegs.
Jetzt haben wir noch nicht über die Sensoren gesprochen. Bluetooth ist, glaube ich, Standard. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Wie sieht es mit einem barometrischen Sensor aus zur Höhenmessung?
Also bei der Sache schaut es da noch sehr gut aus. Die haben normalerweise alle einen Beschleunigungssensor. Die haben ein Gyro, also sprich den für die Drehung. Und sie haben einen elektronischen Kompass. Was ich jetzt gemerkt habe, ist, das wird dann auch häufig in den Datenblättern nicht angegeben, ob sie denn einen Luftdrucksensor haben. Und da ist mir eben aufgefallen, also Komoot kann ja damit eh nicht umgehen oder sie sagen es nicht, ob sie es überhaupt nutzen, diesen Hardware-Sensor. Aber ich fahre ja da sehr gerne mit Locus Map. Soweit schon mal gespoilert für den späteren Teil der App-Auswahl. Und da kannst du in den Tiefen der Einstellungen ja dich um die Sensoren kümmern. Und bei meinem Hauptgerät, einem Samsung Galaxy S-Modell, da ist eben die Möglichkeit, dass ich barometrische Höhenmessung aktivieren kann, während bei dem günstigen, reinen Navi-Handy, was ich jetzt schon habe, ist eben dieser Schalter ausgegraut, sprich, es hat keinen Drucksensor, um barometrisch die Höhe zu bestimmen.
Das ist ja schon mal interessant, um das mal dazwischen zu grätschen halt. Man kann also über eine Software feststellen, ob die Hardware einen barometrischen Sensor hat.
Das auf jeden Fall, ja. Und vor allen Dingen in dieser Locus Map Navi Anwendung kannst du den auch explizit ein- und ausschalten.
Okay.
Das ist eher denen ihr Hintergrund. Also die wollen, dass du die Möglichkeit hast, den ein- und auszuschalten. Und im Umkehrschluss kannst du dann wieder erkennen, wenn dieser Schalter ausgegraut ist, verfügt das Telefon eben nicht über diesen Sensor.
Ja, wunderbar. Wie sieht's mit ANT Plus aus?
Können sie heutzutage eigentlich nicht mehr. Das heißt, wenn du über die App mit Fitnesssensoren arbeiten möchtest, musst du die per Bluetooth koppeln. Wobei finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, weil nahezu alle Sensoren, die ich heute noch kenne, sind Dualsensoren. Also die können sowohl in Bluetooth als auch in ANT Plus ihre Daten senden.
Okay. Wollen wir jetzt mal zu deinen vorgeschlagenen Geräten gehen oder uns erst über die Apps unterhalten?
Also da bin ich jetzt so gemein und sage, da müsst ihr das Video gucken. Ich werde hier und jetzt nicht verraten, welches Gerät ich gekauft habe.
Ja, das wird ja super spannend, ja.
Aber wir können uns noch über die Halterung unterhalten.
Ja.
Weil das ist halt auch das Thema. Ich sage dann auf meinen Bühnenshows immer, eine Firma Garmin oder Wahoo, die haben sich Gedanken über die Halterung gemacht. Eine Firma Samsung oder Apple, die haben sich keine Gedanken über die Befestigung am Fahrrad gemacht.
Und das Problem ist ja bei SP Connect oder Quadlock, bei diesen High-End-Halterungen, dass sie nur für gewisse Modelle der Upper-Class-Handys gefertigt sind und ansonsten als Universalhalterungen zur Verfügung stehen. Was würdest du jetzt empfehlen?
Ein sehr guter Punkt. Und da habe ich jetzt die Überlegung gemacht, ja, wir reden jetzt hier über ein reines Gerät für die Fahrradnavigation. Also muss es im Alltag andere Anforderungen oder keine Anforderungen und es muss vielleicht auch nicht so hübsch sein. Das heißt, du kannst hier den in Anführungszeichen brutalen Weg gehen und kaufst dir von Quadlock oder SP Connect oder auch Fitlock die aufklebbaren Mechaniken und bappst die einfach direkt auf dein Handy drauf.
Und das hält dann auch bei starkem Sonnenschein, sprich starker Erhitzung, dann halten diese Klebemodule noch?
Ja, also die Firma 3M liefert da schon sehr gute doppelseitige Klebepads, die damit liefern.
Okay.
Aber wird dann die Erfahrung zeigen, also ausgelegt ist ja dieses Projekt Navi-Handy, wie ich es nenne, als mehrteilige Videoserie. Also ich werde jetzt eben erstmal die ersten Schritte zeigen, werde damit ganz viel auch diesen Sommer fahren. Und dann können wir im Herbst eben sagen, okay, wie oft ist mir das Ding runtergefallen? Hat's die Klebung überlebt? Wie schaut's mit Wasser aus? Also auch da haben wir ja gerade eben noch gar nicht drüber gesprochen. Das wird dann eben die Erfahrung von diesem Jahr zeigen.
Jetzt hatten wahrscheinlich viele Zuhörer gedacht, jetzt kommt ein ganz bestimmtes Modell, wo du sagst, das ist jetzt das Preis-Leistungs-Modell, dann kommt ein Mittelklasse-Modell, dann kommt ein High-End-Modell vielleicht, die direkt empfohlen werden. Jetzt höre ich aus deinen Worten heraus, es ist eher so ein Start verschiedener Geräte, wo dann nach Saisontests dann klar wird, taugen die überhaupt was und für welche Zielgruppen und für welche Anwendungen eignen die sich?
Nee, also so breit bin ich dann jetzt nicht gegangen. Ich habe mir jetzt ein Gerät rausgesucht, wo ich sage, das erfüllt die Kriterien, über die wir jetzt schon ganz schön viel gesprochen haben, bei einem akzeptablen Preis am besten. Also da kann ich auch schon mal verraten, es wird sich unter 200 Euro bewegen. Also ich mache jetzt hier keine Handy-Tests, dass ich da 17 verschiedene Modelle durchteste, sondern es ist jetzt eines geworden und mit dem zeige ich das mal beispielhaft. Ich weiß natürlich, dass das Problem dann bei der Schnelllebigkeit der Smartphones liegt. Also in einem halben Jahr gibt's vielleicht schon wieder den Nachfolger von diesem Modell. Andere Mitbewerber kommen mit Geräten auf den Markt, die billiger sind, die ein noch helleres Display haben oder was auch immer. Und insofern ist mir eigentlich wichtig, auch was wir jetzt hier im Podcast gemacht haben, ein bisschen die Interessenten zu sensibilisieren, auf was man eben achten soll. Also diesen Wert der Nits vom Display, die Akkugröße, wobei die nicht so überbewerten, weil am Ende wirst du trotzdem irgendeine Stromversorgung brauchen und so weiter. Und dann kann man auch noch in einem halben oder dreiviertel Jahr aus dem dann aktuellen Angebot von Smartphones der Mittelklasse das richtige Gerät auswählen.
Wunderbar. Die Akkugröße, hatten wir schon einen Wert gesagt?
Also meines hat jetzt 5000 mAh. Das ist im Moment, wenn man sich die im Gerät im Vergleich angeguckt hat, so der Standard in der Mittelklasse, weil ich wollte halt auch im Bereich von 250 bis 350 Euro liegen. Das ist einfach der Bereich, wo du dir auch einen Garmin Edge Explore 2 oder einen Wahoo Element Roam 2 gönnen kannst. Also natürlich könntest du jetzt anfangen und könntest ein iPhone, das günstigste iPhone nehmen, aber dann bist du ja schon wieder in der Schleife drinnen, es wird zu teuer und ich komme schon wieder in die Richtung von meinem Haupttelefon. Also insofern 250, 250 Euro, glaube ich, dass ich ganz gut hinkomme. Wie gesagt, das Telefon kostet unter 200 Euro. Dann brauche ich noch dieses Klebepad und noch eine Halterung für den Lenker. Und insofern ist man da, glaube ich, dann ganz gut dabei.
Wenn man sich jetzt ein Zweit-Smartphone besorgt, dann muss man ja auch alle möglichen Apps und Funktionen auf dieses zweite Navi übertragen oder dort möglich machen. Wie einfach ist das denn jetzt in diesem Fall?
Ein sehr guter Punkt. Da musst du schon mal für dich die erste Frage klären. Wenn du bisher ein Android-Smartphone hattest, nimmst du denselben Google-Account oder nimmst du dir einen neuen, getrennten Google-Account nur für dieses Navi-Handy?
Wenn man in dieser Google-Welt bleiben will, was ja für viele datensensibilisierten Menschen nicht immer so angenehm ist. Wie wäre denn dein Rat?
Also es ist schwierig. Der Punkt ist, wenn du denselben Android-Account oder Google-Account nutzt, hast du den Vorteil, dass alle Daten und alle gekauften Apps sofort auch auf dem Navi-Handy zur Verfügung stehen. Hat aber vielleicht für einige den Nachteil, dass sie sagen, ja, wenn dieses Zweithandy am Lenker reines Navi-Handy, wo man vielleicht jetzt nicht so super drauf aufpasst, wenn das gestohlen wird, hat der Dieb sofort auch die Kontakte, die Termine und alles, was an dem Haupt-Google-Account dranhängt. Insofern vielleicht fürs Navi-Handy einen Zweit-Account machen, da schon mal die Entwarnung geben, ein Komoot oder ein Locus-Map, wenn du die gekauft hast, die hängen nicht an deinem Google-Account, sondern die Zugangsdaten gibst du in der App ein. Also das heißt, du kannst dein Komoot-Account ohne weitere Zahlung sowohl auf deinem Haupthandy, sei das ein iPhone auch, als auch auf diesem neuen Navi-Handy auf Android-Basis nutzen.
Braucht man also überhaupt einen Google-Account auf diesem Zweit-Smartphone?
Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube schon, du kannst kein Android-Handy ohne... Ja, du brauchst es...
Für normal... Was zu testen. Matthias, weiß man was spontan nicht. Testen. Wir sind gespannt.
Nein, du kannst es... Ich glaube, es geht, dass du es ohne Google-Account machst, wo ich jetzt sage... dann kriegst du halt keinen Zugriff auf den Google Play Store. Also du kannst dir keine Apps runterladen. Dann müsstest du dir einen dieser freien App Stores draufladen. Also ich denke, es wird möglich sein, aber es ist sehr viel Aufwand. Und ich meine, ich hätte jetzt da oder ich habe auch damit kein Problem, einen zweiten Google-Account einfach nur für dieses Navi-Handy anzulegen. Das ist auf jeden Fall der einfachere Weg. Wo wir allerdings nochmal drüber reden sollten, ist das Thema, was machst du mit mobilen Internetdaten?
Ja.
Ich meine, deine SIM-Karte, die liegt in deinem Haupthandy. Willst du dir jetzt noch einen zweiten Vertrag oder eine Prepaid-Karte nur für das Navi-Handy zulegen?
Also ich glaube, das dürfte von den finanziellen und technischen Aspekten kein Problem sein. In der Tat, das habe ich ja auch gemacht für verschiedene Smartphones, kann man das ja inzwischen sehr preiswert machen.
Ja, könntest du natürlich machen, wobei ich sage, ich werde es nicht tun. Ich werde das Telefon ohne SIM-Karte benutzen. Auf der einen Seite habe ich eben die Navigationssoftware Locus Map drauf. Die kommt ja komplett offline auch zurecht. Und wenn ich Komoot nutzen will, dann brauche ich Internet. Und da werde ich dann einen WLAN-Hotspot von meinem Haupttelefon aufmachen. Und dann kann eben das Navi-Handy unterwegs per WLAN auf den Internetzugang von meinem Haupttelefon zugreifen.
Ich glaube, das sind jetzt auch ganz wichtige Aspekte, die auf der einen Seite die Bastler interessieren werden, also diejenigen, die sich mit verschiedenen Accounts etc., Einrichtungen von Software befassen und auch bereit sind, da mal Briefe zu vergleichen etc. Aber ich glaube, ganz entscheidend wird es sein, wie einfach ist dieses zweiten Navi in Betrieb zu nehmen und muss ich da wirklich jetzt alles nochmal neu überdenken und koppeln und sonst was, sondern geht es eigentlich sozusagen auch auf Knopfdruck mit meinen ganzen Apps und Daten und Accounts und ist das irgendwie ein Problem?
Natürlich wirst du alle Daten, Accounts und so eingeben müssen, aber das ist ja schon viel weniger. Weil es soll ja eben nur für die Navigation sein. Also das heißt, du musst deine oder sollst deine Banking-App und dein E-Mail-Programm und das ganze Zeug sollst du ja gar nicht aktivieren und gar nicht nutzen, sondern das liegt alles brach im Hintergrund, sondern du wirst dir eben einen Google-Account neu einrichten. Also so werde ich es jetzt machen. dann lädst du dir über den Play Store dein Komoot, dein Locus Map, vielleicht noch irgendein Dateimanager oder was man halt so an Kleinigkeiten braucht, runter. Aber das war es dann auch schon. Und insofern sind die ja dann schnell eingerichtet, weil du musst dich eben nicht um WhatsApp, E-Mail, Banking-Tool und so weiter kümmern, weil das ist nicht der Sinn des Telefons.
Ja, bin ich voll bei dir. Und ich habe vielleicht so ein paar Vorerfahrungen schon mal gemacht, indem ich ein Huawei-Smartphone hier bei mir liegen habe, das eben nicht am Play Store angeschlossen ist, sondern wirklich nur mit diesen Huawei-Apps arbeitet. Da sind ja auch inzwischen einige verfügbar. Das klappt aus meiner Sicht auch ganz gut. Natürlich nicht mit allen und nicht mit immer allen Lieblings-Apps, die man so hat. Aber es geht. Und darüber sollten wir uns dann demnächst mal unterhalten, was notwendig ist. Ich glaube, wenn du jetzt bei deinen Tests die Möglichkeit den Kunden gibst, ich sag mal, in einer halben Stunde dieses Gerät so einzurichten, dass es navigationsfähig ist, dann haben wir eine Schwelle, die vielleicht auch viele technik-nicht-affinen Menschen nutzen würden. Denn ich erinnere mich, dass ja genau diese Schwierigkeiten einrichten, Menüs etc. und sonst was, dann die Hemmschwelle waren, dass man eben kein spezielles Garmin oder Wahoo oder sonst was Gerät nimmt, sondern eben am Smartphone bleibt, weil man das ja sowieso schon hat und das nicht nochmal so eine Technikangst erzeugt, was viele Nutzer einfach überfordert.
Ja, ein sehr guter Punkt. Also hatte ich jetzt bisher noch gar nicht so auf dem Schirm, weil logisch, wenn du ein neues Handy einrichtest und auch mit Google-Account ausstattest und dann da mal die Grundeinstellungen machst, ich denke, da wird die halbe Stunde, die du gerade eben gesagt hast, schon ziemlich verbraten sein.
Ja, also ich spiegel das einfach nur von den Anfragen bei Messen, bei Kursen. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die sagen, je einfacher, je besser. Und wenn es eingerichtet werden muss, dann können das meine Kinder. Aber auf der Fahrt, auf der Wanderung, dann brauche ich auch eine Sicherheit, dass es funktioniert. Und alles das, was dann auf mich zukommt, das ist dann wieder schwierig. Und auch in dem Falle die Funktion während der Tour, das Navigieren, die Karten etc., das ist die eine Sache, aber eben die ganzen Anforderungen, die auftreten können, das ist, glaube ich, auch ein Killerkriterium für viele, die eben nicht so in dieser Welt des Smartphone-Apps einrichten, runterladen etc. sind.
Ja, absolut. Also da ist ein guter Hinweis, da werde ich noch mal verstärkt drauf gucken.
Ja, Matthias, wollen wir an dieser Stelle vielleicht unsere Episode erstmal beenden, dieses Thema Smartphone, Zweit-Smartphone als Fahrradnavi, das wird uns, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen.
Absolut. Was wir ja bis jetzt noch gar nicht groß besprochen haben, ist das Thema der Robustheit und Wasserdichtigkeit. Da ist natürlich das Thema mit den Outdoor-Smartphones, die sind da ganz weit vorne, habe ich mir auch angeguckt. Das Problem ist, wenn du da guckst, entweder sie werden sehr, sehr teuer, also gerne mal im 600, 800 Euro Bereich, oder die günstigen Outdoor-Telefone, die haben miserabel dunkle Bildschirme. Und insofern habe ich mich dagegen ein Outdoor-Smartphone entschieden. Und das, was ich jetzt habe, hat in Anführungszeichen nur IP54-Zertifizierung.
Also gegen Staub und Spritzwasser, glaube ich, geschützt.
Spritzwasser geschützt, genau. Nicht tauchen, nicht untertauchen. Was dann ja die bessere Variante ist, die IP67, die auch die meisten Garmin, Wahoo, Sigma Geräte haben. Die können eben auch 30 Minuten tauchen. Auch da weiß ich, also habe ich nicht vor, tauchen, also untertauchen in Wasser mit dem Gerät. Aber ich weiß auch noch nicht, wie sich das IP54 dann wirklich in der Praxis bei einem Regen verhält. Da bin ich auch extrem drauf gespannt auf die Praxistests dann.
Und ich glaube, dass da auch entscheidend ist, wie der Bildschirm sich verhält, ob das Display jetzt bei einzelnen Regentropfen schon nicht mehr benutzbar ist, also ob man es dann wirklich gegen die Regentropfen abschirmen sollte oder ob man sagt, mir ist es egal, wie wasserdicht das ist. Ich packe sowieso eine Plastiktüte drüber. Dann muss ich eben im Regen sehen, dass ich nur auf den Bildschirm schaue, also quasi genau das mache, was ich mit meinem auch High-End-Smartphone mache, obwohl es eventuell wasserdicht ist.
Genau. Also das Thema Regen wird noch ziemlich spannend, auch zusätzliche Folien, ja, nein, vielleicht, wie kann ich die überhaupt drüber kriegen und so. Also ja, da bin ich schon mal auf die Praxistests angespannt.
Ja, Matthias, wollen wir es jetzt dabei belassen oder wolltest du noch was zu den notwendigen Apps sagen, die du drauf spielst? Du hast ja schon mal ein paar Haupt-Apps genannt.
Genau, ich würde sagen, dabei belassen wir es. Mich würde eher mal interessieren, was denn unsere Zuhörer da davon halten, dieses Zweitgerät nur für die Navigation einsetzen. Seid ihr damit schon unterwegs? Wäre das eine Option? Schreibt da gerne mal an info@navionair.de. Oder sonst Kommentar hinterlassen. Also ihr wisst, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt.
Ja, das war schon fast ein Schlusswort. Ich glaube, die nächsten Folgen werden dann sehr spannend sein. Und da werden mit Sicherheit auch viele Nutzer von Aspekten berichten, die wir dann eben an die anderen Zuhörer weiterleiten können. So geht es immer mir zumindest bei meinen Messeauftritten, den Diskussionen mit den Zuhörern, und dann kommt man eben auf Schwächen oder auf Einsatzpunkte oder auf Wünsche, die dann für uns auch eben wichtig sind.
Genau. Gut, gut. In diesem Sinne würde ich sagen, eine schöne Osterzeit. Genießt die Zeit draußen und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao, servus.
Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.